Unsere Sendung kommt heute aus dem Ballsaal der Stadthalle Heidelberg vom Internationalen Musikfestival Heidelberger Frühling. Herr Hinterhäuser, Ihnen ist der Musikpreis des Festivals zugesprochen worden, ein Preis, der Persönlichkeiten würdigt, die sich für die Vermittlung von klassischer Musik einsetzen. Sie werden ausgezeichnet als Ausnahmeerscheinung. Ein Grund dafür ist, Sie sind ja eigentlich ein profilierter und erfolgreicher Konzertpianist. Sie haben an den wichtigen Musikzentren dieser Welt gespielt, in der Carnegie Hall in New York, im Wiener Musikverein, auch bei vielen Festivals. Aber Sie sind seit über 20 Jahren auch Kulturmanager, Konzertveranstalter, Festivalmacher. Sie haben im Moment eine ganz schön anstrengende Zeit. Sie leiten die Wiener Festwochen in dieser Saison und auch noch in der nächsten Saison. Und ab 2017 werden dann die Salzburger Festspiele ihre Handschrift tragen. Die Salzburger Festspiele, immer noch das bedeutendste Kulturfestival und ja, ein nicht leichtes Pflaster. Salzburg gilt als, ja, als Schlangengrube, als Hort der Intrigen. Viele wetzen da schon das Messer, hat mir ein Musikkritiker gesagt, der sich da auskennt. Warum tun Sie sich das an?
Sollte ich es mir nicht antun? Nein. Wissen Sie, ich habe die Salzburger Festspiele wirklich gern. Ich bin da gewissermaßen sozialisiert worden. Ich habe auch nirgendwo anders, also jetzt in Wien bei den Wiener Festwochen, aber ich habe sonst nirgendwo anders die Erfahrung gemacht, in einem Festival zu arbeiten oder für ein Festival verantwortlich zu sein, das war ausschließlich Salzburg. Die Frage, warum tue ich mir das an, die stelle ich mir auch hin und wieder, aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Der Vorgang, überhaupt ins Gespräch zu kommen, die Salzburger Festspiele zu leiten, dieses ganze Prozedere, diese wirklich ungeheuer anstrengenden Wochen, Monate, die man verbringt, indem man ziemlich schamlos in die Öffentlichkeit gezerrt wird, indem man Teil dieses von Ihnen eben erwähnten, möglicherweise Intrigenspiel wird, die ist sehr fordernd. Die möchte man nicht zweimal erleben. Ich habe sie jetzt erlebt. Und bis dieser Moment kommt, dass das Kuratorium der Salzburger Festspiele fragt, lieber Markus Hinterhäuser, möchten Sie die Salzburger Festspiele übernehmen? Das ist eine Frage, die wird einem ein einziges Mal im Leben gestellt und sicher nicht zweimal. Und die ist mir gestellt worden und ich konnte jetzt Ja oder Nein sagen und ich habe Ja gesagt. Hätte ich Nein gesagt, hätte ich mich gegrämt. Jetzt habe ich Ja gesagt und manchmal gräme ich mich, aber im Grunde genommen freue ich mich sehr darauf. Es wäre auch ziemlich kokett, wenn ich mich nicht darauf freuen würde.
Naja, Sie kennen sich ja aus, Sie haben schon Erfahrungen dort gesammelt. Sie haben eine Konzertreihe dort geleitet, den Zeitfluss, moderne Musik, zeitgenössische Musik. Sie waren Konzertdirektor und Sie waren 2011 Interimsintendant. Da wollten Sie ja eigentlich schon Intendant werden. Und das muss Sie damals doch sehr verletzt haben, dass Sie damals übergangen worden sind und Alexander Pereira aus Zürich geholt wurde.
Das hat mich nicht verletzt. Manchmal will man Dinge und es ist ganz richtig, dass sie in dem Moment vielleicht nicht passieren, in dem Moment, in dem man sie sich wünscht. Aber es ist auch so, dass es von außen her eine merkwürdig einstimmige Meinung geherrscht hat, der, also ich, werde das schon werden. Und das war auch nicht unanstrengend für mich, das gebe ich schon zu. Und prinzipiell wird es schon richtig sein, dass ich es damals nicht machen konnte. Es gibt so eine merkwürdige Choreografie und die bestimmt unser Dasein, unser Leben. Und da kann man viel wollen und manchmal gelingt das nicht. Und manchmal ergeben sich Dinge. Und das ist dann wahrscheinlich auch die richtigere Form, um das Ganze dann auch zu leben, diesen Auftrag, so etwas wie die Salzburger Festspiele zu machen.
Ja, Sie stehen jetzt vor der Aufgabe, dieses Festival, die Salzburger Festspiele, zu formen. Können Sie da eigentlich an den Gründungsgedanken dieser Festspiele noch anknüpfen? Damals ging es ja darum, von allem das Höchste, wenn man Hugo von Hofmannsthal hört, oder auch das Festival als Zufluchtsort. So etwas könnte ja heute durchaus verfangen, wenn wir uns anschauen, was in der Welt heute alles los ist, dass man sich sagt, jetzt im Sommer will ich diesen Zufluchtsort, will Musik genießen, will Kultur genießen. Ihr Anspruch ist das vermutlich nicht.
Ich glaube, dass die Salzburger Festspiele eine so starke und so außerordentliche Geschichte haben. 2020 werden die Festspiele 100 Jahre alt oder ich hoffe jung. Und Ich kann mich dieser Geschichte nicht entziehen und ich will mich dieser Geschichte nicht entziehen. Das wäre ein großer Fehler. Ich kann auch das Rad nicht neu erfinden. Aber ich kann natürlich einen Anspruch, und das werde ich auch tun, das muss ich auch tun, aber ich will es auch tun, einen Anspruch formulieren, was das bedeuten kann, 5 Wochen die Welt nach Salzburg einzuladen und sich damit etwas auseinanderzusetzen. Ein Festspiel oder ein Festival ist definitiv keine additive Aneinanderreihung von Veranstaltungen. Das Wort Festspiel setzt sich aus diesen beiden Wörtern zusammen, Fest und Spiel. Das ist was ganz anderes als das Wort Festival oder das Wort Festwochen. Das Fest ist etwas, was in seinem etymologischen Urgrund eine Form von Zusammenkunft definiert hat, die etwas mit Inszenieren zu tun hat und demnach auch etwas mit Nachdenken zu tun hat. Und das Spiel ist auch etwas, was ohne Nachdenken vollkommen unmöglich ist, sich vorzustellen. Wir müssen gar nicht bei dem vielleicht kompliziertesten Spiel, dem Schachspiel, das ohne Denken gar nicht funktioniert. Aber auch wenn ein kleines Kind sich mit 3 Autos auf dem Boden bewegt und diese 3 Autos von links nach rechts und von vorne folgt einem Gedankenmuster. Also dieser Appell mit dem Fest und mit dem Spiel und mit der Zusammenführung dieser beiden Wörter, dem Festspiel, auch eine Unternehmung zu starten, die mit Reflexion zu tun hat, der ist schon da und den empfinde ich auch sehr stark. Und eine Reflexion über das, was, und jetzt komme ich auf das zurück, was Sie gesagt haben, über das, was unsere Welt ist. Alles, was in großen Kunstwerken an Fragen formuliert wird, ob es Fragen sind, die Georg Büchner formuliert hat oder Beethoven im Fidelio oder Mozart in Clemenza di Tito, oder es sind Fragen, die heute ganz genauso gestellt werden können. Die Geschichte hat sich bewegt. Aber die Fragen, die Thematiken, die Aufforderungen, sich darüber Gedanken zu machen, die haben sich nicht geändert.
Die Salzburger Festspiele zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sowohl Oper als auch Konzert und auch noch Schauspiel anbieten. Sie müssen aber trotzdem natürlich Dinge entstehen lassen, die nirgendwo anders stattfinden können. Angesichts dieser Vielzahl der Festivals, die es heute gibt, denken Sie daran, wir sind jetzt hier in Heidelberg, wir haben nebenan Schwetzingen, wir haben inzwischen das Festspielhaus in Baden-Baden, das Rheingau-Festival. Ich könnte das jetzt stundenlang fortsetzen. Wo sehen Sie sich da?
Die Festspiele in Salzburg haben definitiv ihre Monopolstellung verloren. Das ist nicht mehr so wie früher. Ich habe mal zusammengezählt, allein was im geografischen Umkreis von Salzburg in der Zeit passiert ist, ungefähr 24 andere Festivals. Das sind natürlich wesentlich kleinere Einheiten, aber es sind außerordentlich interessante Dinge, die dort passieren und zum Teil auch mit dem gleichen, wenn ich dieses schnöde Wort verwenden darf, Personal, das dann in Salzburg auch zu hören und zu erleben ist. Diese Monopolstellung ist nicht mehr da, die ist auch sicher nicht mehr in dieser Form herstellbar, wie sie mal stark war und wie sie mal auch in der Erinnerung auch immer noch bei vielen Menschen ist. Aber die Frage der Einzigartigkeit, es ist eine merkwürdige Geschichte. Die wirklich ganz großen, ganz wesentlichen, ganz berühmten Festivals finden ja eher in kleinen Städten oder kleinen Orten statt. Also es ist Salzburg, Luzern, Aix-en-Provence, Kleinbonn. Das sind ja nicht die Metropolen. Es gibt dort auch, es gibt die Wiener Festwoche, es gibt die Berliner Festspiele, es gibt das Festival de Tourmes in Paris, es gibt alles Mögliche. Aber die wirklich berühmten sind dann doch in dieser merkwürdigen Dialektik zwischen einer überschaubaren Größe und der Zeitöffnung, der partiellen Öffnung für 5 Wochen, für 4 Wochen, für 6 Wochen, indem man die ganze Welt dorthin einlädt. Also diese Dialektik aus Intimität und Weltoffenheit, das ist ein ganz entscheidender Punkt, um so ein Festspiel und sein Festival auch zu erfassen. Die Chancen, die da drin stehen, sind beträchtlich. Die Frage der Einzigartigkeit, die Sie mir gestellt haben, die ist schwer zu beantworten, weil einzigartig kann möglicherweise eine Produktion sein, können möglicherweise 2 sein, aber grundsätzlich das Klima, das man schafft, die Temperatur, die man erzeugt in diesen 5 Wochen, die muss einzigartig sein. Die Dialoge, die stattfinden zwischen den einzelnen Epochen, zwischen den einzelnen Kunstrichtungen, zwischen den künstlerischen Grammatiken, die müssen einzigartig sein. Ich kann wirklich beim allerbesten Willen nicht auf dem Reißbrett Einzigartigkeit planen. Das geht nicht.
Sie brauchen da aber auch Künstlerinnen und Künstler, die mitziehen, die Ihre Programme unterstützen, die zum Beispiel auch ungewöhnliche Konzertprogramme akzeptieren. Jetzt ist es ja doch so eingerissen, dass die Orchester weltweit unterwegs sind, dass die Solisten weltweit unterwegs sind. Die haben ihre Programme einstudiert und spielen die an den verschiedenen Festivalorten ab. Mhm. Wenn Sie Intendant der Salzburger Festspiele sind und sagen so, ich möchte es aber bitte hier in Salzburg anders haben, wird das akzeptiert? Ist Salzburg noch so wichtig für Künstler, dass Sie sagen, da mache ich mit?
Ja, das ist es definitiv. Ich glaube, ich habe das in den 5 Jahren, in denen ich für die Konzerte in Salzburg verantwortlich war, das ein oder andere Mal zeigen können. Ich weiß aber auch sehr genau, wo es nicht geht. Es gibt in den letzten 10, 12, 14 Tagen der Salzburger Festspiele, das heißt also in der zweiten Augusthälfte kommen die großen Gastorchester. Da kann ich im Vorfeld möglicherweise einen Wunsch äußern, aber da bin ich nicht sehr hoffnungsfroh, dass das irgendeine Form von relevantem Gehör findet. Das akzeptiere ich, weil da kann man einfach nur sagen, das ist doch wunderbar, Herrn Maris Jansons mit dem Konzertgebäude in Salzburg zu hören oder Bernhard Haitink mit dem Konzertgebäude oder Riccardo Muti mit dem Chicago Symphony Orchestra. Und die kommen und die Menschen können das hören, können das erleben und das ist gut, das ist richtig so. Es gibt andere Teile dieser Unternehmung Salzburger Festspiele, in der ich sehr wohl diesen Einfluss nehmen kann und in den ich auch genommen habe. Und möglicherweise kommt mir da auch etwas zugute, dass ich selber Pianist und Musiker bin. Also ich habe vielleicht in dem einen oder anderen Fall habe ich die Möglichkeit, da eine andere Kommunikationsform zu finden, als die einen, und das ist jetzt keine Wertung, die ein Manager finden würde, der auch seine berechtigten und richtigen Vorgangsweisen hat. Aber es geht auch manchmal darum, um Zwischentöne zu finden. Und es geht um, wenn man diesen merkwürdigen Beruf ausübt, es ist eine Mischung aus Kenntnis, aus Information. Und dann gibt es etwas, was ganz entscheidend ist. Und das, wenn ich jetzt im Rückspiegel betrachte, und das kann ich ja leider schon, dann gibt es eine gewisse Empirie. Und die hat mit etwas zu tun, das umschreibe ich immer mit dem Wort intuitive Intelligenz. Man muss sehr genau dieses Sensorium haben, wann etwas möglich ist. Und man muss auch sehr genau wissen, wann etwas nicht möglich ist. Das ist ungefähr so wichtig wie der Möglichkeitssinn. Und dann können manchmal ganz interessante Dinge passieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kein Mensch hätte gedacht, dass ein Dirigent, der gemeinhin als nicht als der Fortschrittlichste sozusagen in seiner Programmierung gesehen wird, den ich aber sehr mag und außerordentlich schätze, Riccardo Muti, der hat 2008 bei mir ein riesiges Orchesterstück von Edgard Varèse dirigiert. Das hätte man nicht geglaubt. Und ich kann mich genau erinnern, ich bin mit Muti in Wien in einem Restaurant gesessen und ich habe mir gedacht, wann kriege ich ihn da hin? Ich will, dass er Varèse dirigiert. Und wir haben so gesprochen und er hat gesagt, was machst du denn? Und so, und das war 2016, was machst du denn so in 2 Jahren? Und ich so, das und das und das. Und wir haben uns so angenähert und dann habe ich wirklich genau den Moment gemerkt, und ich zu mir gesagt, Riccardo, ich frage dich jetzt etwas. Du kannst natürlich ja oder nein antworten, aber ich würde mir sehr wünschen, dass du mit ja antwortest. Ich möchte gerne, dass du Arcana von Edgard Varèse dirigierst. Er hat mich angeschaut und hat gesagt, ich mache das. Ich mache das, weil du mich gefragt hast. Und das sage ich jetzt nicht aus Eitelkeit, aber es war ein sehr schöner Moment, weil das Riccardo Muti eine Schumann-Symphonie oder eine Brahms-Symphonie dirigiert oder Jupiter-Symphonie, das ist schon okay. Aber dass er Varèse dirigiert, und das war dann interessant, mit welchem Engagement und welcher absoluten Hingabe er das gemacht hat. Ich kann mich genau erinnern an die erste Probe, weil ich war auch ein bisschen aufgeregt und da latschten die Wiener Philharmoniker hinein um 10 Uhr Vormittag und hatten wirklich auf vieles Lust, aber sicher nicht Edgard Varèse zu proben. Und der Muti hat die durch diese Partitur gepeitscht und mit einer solchen Energie und einem solchen Willen und einer solchen Macht auch in einem wirklich guten Sinn. Und das Ergebnis war auch dementsprechend. Also es gibt so Momente und da muss man dieses Sensorium finden. Das ist, jetzt kann man diese Frage stellen. Und jetzt kann man sich irgendwohin bewegen und irgendwohin annähern, wo vielleicht das Resultat nicht ganz absehbar ist, wie bei anderen Konstellationen, aber umso bereichernder.
Wenn man über Sie liest, dann steht da immer, er engagiert sich für neue Musik, er setzt sich für zeitgenössische Musik ein. Ich frage mich manchmal, warum muss man sich eigentlich für zeitgenössische Musik einsetzen?
Das frage ich mich auch. Also ich bekomme, seit ich das mache, was ich jetzt mache, immer die Frage, wie halten Sie es mit der neuen Musik, wie halten Sie es mit der zeitgenössischen Musik? Ich bin wirklich dieser Frage vollkommen überdrüssig. Ich finde das etwas ganz Normales. Ich mache keine Quotenprogramme. Ich sage nicht, ich mache 25% 20. oder 21. Jahrhundert, 50% Wiener Klassik und dazwischen baue ich ein bisschen Romantik und Spätromantik ein. Es geht wirklich in letzter Konsequenz um einen vollkommen selbstverständlichen Umgang. Wir gehen ja auch relativ selbstverständlich oder vollkommen selbstverständlich mit der Welt um, in der wir uns befinden. Und das ist Musik, die heute geschrieben wird oder nicht mehr ganz heute geschrieben wird. Aber ich meine, ganz im Ernst, es gibt immer noch die Frage, können wir Wozzeck von Alban Berg machen? Ist das nicht zu modern? Also Entschuldigung, da kapituliere ich. Viele, das ist ich.
Wirklich?
Ja, doch. Das geht nicht mehr. Es gibt auch keine Situation, die eine Musik ist akzeptabel und die andere braucht ein Höchstmaß an Überwindung, um dem zu folgen. Es ist aber tatsächlich so, und das ist mein Engagement. Ich weiß natürlich sehr genau, dass neuere oder neueste Musik nicht die Kriterien erfüllt, die man mit Quote in Verbindung bringt. Also absolut nicht. Und deshalb braucht diese Musik auch eine größere Zuwendung, einen größeren Schutz, eine größere Aufmerksamkeit, auch kommunikative Aufmerksamkeit. Aber grundsätzlich appelliere ich sehr an einen vollkommen selbstverständlichen, vollkommen normalen Umgang damit und appelliere sehr, nicht diese Situation herzustellen, dass wir da etwas machen, weil wir es entweder machen müssen, weil es eine Form von kulturpolitischem Auftrag erfüllt, wie auch immer der definiert sein mag, sondern weil es eine Äußerung ist, die eine künstlerische Grammatik ist, die heute getroffen wird und die Teil unserer Kultur, unseres Lebens und unserer Existenz ist. Und ich kann darüber nicht mehr diskutieren.
Aber übers Publikum müssen Sie sich natürlich schon Gedanken machen, gerade in Salzburg. Salzburg, ja, da spricht man immer so klischeehaft von Glamour-Festival. Man sieht halt immer die Opernpremieren, ja, wo dann irgendwelche Damen in sehr schönen Kleidern vorfahren. Aber es ist ja ein Festival, Sie haben es schon gesagt, das dauert 5 Wochen. Da werden, ich weiß nicht, über 200.000 Karten verkauft und die Leute wechseln. Und es ist ein sehr heterogenes Publikum.
Es ist absolut heterogen und ich bin da auch sehr oft gefragt worden, wie halten Sie es mit dem Salzburger Publikum und diese ganze... Und meine einzige Antwort ist, ich bin nicht der Türsteher der Salzburger Festspiele. Ich lade Menschen ein, ob sie ein langes Kleid, ein kurzes Kleid, es ist mir völlig gleichgültig. Die Situation einer Opernpremiere in Salzburg, die kenne ich auch sehr gut, aber die ist auf der Maximilianstraße in München um nichts anders oder die ist im Palais Garnier in Paris um nichts anders. Also das sind auch wirklich ermüdende Klischees, die gar nicht in Betracht ziehen, dass Salzburg sich auch sehr, sehr verändert hat. Sehr viel offener geworden ist, sehr viel zugänglicher geworden ist. Also wie ich studiert habe, Klavier studiert habe in Salzburg, da bin ich immer um dieses Festspielhaus herumgeschlichen, auf der Suche nach irgendwelchen Generalprobenkarten oder Gratis-LPs und danach Gratis-CDs, da waren ja alle Plattenfirmen dort und so. Nicht nur ich, auch meine Freunde, wir sind so herumgeschlichen wie um so einen Kulturkrämel, der war völlig uneinnehmbar, also keine Rede davon, überhaupt sich vorzustellen, dass man damals Intendant landen würde oder so.
Man hat ja auch damals immer gehört, da kriegt man gar keine Karten.
Es waren auch weniger Karten im Angebot, es waren viele im Angebot, aber deutlich weniger als heute. Also es ist weit, weit weniger als eine 250.000 Karten. Das hat sich seit Anfang der 90er wirklich verändert, dramatisch verändert. Das hat sich mit der Nach-Karajan-Ära verändert. Da wurden neue Spielorte gefunden für die Salzburger Festspiele, da ist das Angebot vergrößert worden, da ist die sozusagen Heterogenität des Programms deutlich gestiegen. Und das ist eine Entwicklung, die ist nicht mehr umkehrbar. Also ich fand die letzten Jahre deutlich zu viel Programm. Das wird weniger werden, aber es wird immer noch sehr viel sein.
Aber Sie müssen schon auch Erwartungen bedienen. Also natürlich, dass da Anna Netrebko singt und Jonas Kaufmann, da kommen Sie nicht drum herum.
Ich will nicht drum herum kommen. Ich meine, Anna Netrebko singt wunderbar und Jonas Kaufmann singt wunderbar. Also diese Frage nach den sogenannten Stars ist wirklich vollkommen müßig. Die Leute sind nicht deshalb Stars, weil sie nicht gut sind. Sie sind deshalb Stars, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr gut sind. Und das nicht ein Jahr oder zwei Jahre, sondern über eine lange Strecke. Und wenn man Sänger hat wie Kaufmann oder ein Trepko oder Garantscher, dann sagt jede Zelle meines Körpers danke, dass die hier singen. Das kann ich Ihnen garantieren.
Wie wichtig
das ist. Wissen Sie, die Salzburger Festspiele sind so, so vielgestaltig. Und wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was ich darauf sagen kann, wenn man mir sagt, die Anna Netrebko ist eine himmlisch gute Sängerin und eine wunderbare Darstellerin. Ich habe die oft beobachtet, auch in einem Ensemblegefüge, jemand, die überhaupt nicht den Star herauskehrt oder so, sondern sie ist eine wirklich ganz ernsthafte große Künstlerin. Und wenn sie einem Ruf von mir folgt und in einer Opernproduktion mitzumachen oder in einem Konzert oder sonst was, dann ist das richtig und dann freue ich mich sehr, nicht nur für mich, sondern auch fürs Publikum.
Herr Hinterhäuser, Festivals sind auch immer sehr verbunden mit bestimmten Aufführungsorten. Das ist in Wien so, im Museumsquartier, wir haben es hier in Heidelberg, die Stadthalle. Sie haben in Salzburg, Sie haben schon gesagt, Aufführungsorte sind erschlossen worden in den letzten Jahren, die Pernerinsel in Hallein zum Beispiel. Wie wichtig ist es denn, eine Aufführung richtig auch am Ort zu platzieren? Man kann ja nicht alles überall machen.
Das ist ganz richtig, was Sie sagen. Ich glaube, der ideale Zustand in der Kommunikation mit einer Musik ist sozusagen die Einheit von Raum, Stück, Werk, Interpret, Raum, Publikum. Wenn da ein, wie soll ich das jetzt nennen, eine Form von etwas entsteht, was wie ein einziges Ohr ist, ich habe das verschiedentlich so versucht zu umschreiben, dann ist etwas sehr Wunderbares passiert. Nämlich dann ist das Wunder dieser Zusammenkunft von Menschen passiert, die sich zu einer bestimmten Zeit irgendwo treffen und vermeintlich der gleichen Musik zuhören. Und jeder hört sowieso seine eigene Musik. Aber da entsteht etwas, was so kostbar ist. Und das ist völlig gleichgültig, ob da 2000 Menschen sitzen oder 200 oder 120. Der Vorgang ist unglaublich kostbar und den sollten wir auch als diese große Kostbarkeit erkennen. Die Frage des Raumes, die ist mehr als berechtigt. Da laufen allerdings manchmal gewisse finanzielle Parameter dem entgegen. Ich weiß sehr genau, dass das große Festspielhaus in Salzburg bestimmt kein Aufführungsort für Mozarts Opern ist. Und trotzdem werden sie dort gemacht, mit einer Berechtigung dort gemacht, die ich auch vertreten kann. Ich meine, es ist voll mit Widersprüchlichkeiten. Also wenn Originalensembles, also Ensembles, die einer historischen Aufführungspraxis folgen, die könnten gar nicht im großen Festspielhaus auftreten. Das ist ein Widerspruch in sich. Und trotzdem machen wir es. Und ich vertrete das. Ich versuche es manchmal mehr zu vertreten, als ich selber an diesen Vorgang glaube. Aber so ist es. Es hat wirklich viel auch mit finanziellen Parametern zu tun.
Also da passen einfach mehr Leute rein, mehr Zuschauer.
Da passen einfach mehr Leute rein. Die Produktionen werden vieles, aber bestimmt nicht billiger. Also es ist ein stetig progressiver Vorgang. Sie werden teurer und teurer und teurer. Und wir müssen irgendwie damit zurechtkommen. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob 2200 Menschen in einen Saal gehen oder 1100. In der Strecke von 6, 7 Aufführungen ist das eine sehr, sehr relevante Summe, die das eine von dem anderen unterscheidet.
Herr Hinterhäuser, Sie sind im letzten Jahr bei den Wiener Festwochen, ich würde sagen, Sie sind da schon ein Wagnis eingegangen. Sie haben eine Produktion gezeigt von Glucks Oper Orpheus und Eurydike. Eine Produktion von Romeo Castellucci. Und Castellucci hat während der Aufführung ein Live-Video-Streaming gemacht zu einem Krankenhaus in Wien, zu einer Patientin, die ihm seit 3 Jahren im Wachkoma liegt. Die konnte man sehen auf der Bühne. Da gab es eine Schaltung dorthin. Haben Sie das ohne Bedenken gemacht? Man kann sagen, das ist Voyeurismus. Man weiß natürlich, es erregt Aufmerksamkeit, es wird darüber berichtet.
Ich weiß, ich habe mit diesen Fragen wirklich zu tun gehabt. Also es ging um die Aufführung Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck. Eurydike, die in einem Zwischenzustand ist, nicht mehr im Leben, aber noch nicht im Tod und durch die Schönheit des Gesangs möglicherweise wieder ins Leben zurückgerufen wird oder tatsächlich ins Leben zurückgerufen wird. Und ich habe mich sehr, sehr ausgetauscht mit Romeo Castellucci, ein ganz wunderbarer Künstler und Regisseur, ganz einzigartig. Und er hat gesagt, wenn er das inszeniert, würde er es richtig finden, wenn eine solche Situation hergestellt wird, dass Eurydike tatsächlich jemand ist, die in diesem Zustand ist. Und das war diese junge Frau, die in der Neurologie in einem Krankenhaus in Wien seit etlichen Jahren im Wachkoma liegt. Nun ist dieser Vorgang wirklich außerordentlich diffizil, er braucht ungeheuer viel Takt und Einfühlungsvermögen. Das ist nicht etwas, was so herstellbar ist. Es hat lange, lange Gespräche gegeben. Ich bin oft in diesem Krankenhaus gewesen, ich habe etwas erlebt, was mich so tief bewegt und erschüttert hat. Und ich habe lange mit diesem Arzt gesprochen, der seinerseits wiederum der Präsident der österreichischen Wachkoma-Gesellschaft ist. Und ich habe ihm erklärt, worum es geht, was wir machen möchten. Dass wir eben eine junge Frau suchen, die wirklich in diesem Zustand ist. Und wir werden eine Schaltung herstellen, wo diese junge Frau live über Kopfhörer den Gesang von Orpheus hört. Also die Mitteilung, die Orpheus an Eurydike macht, hört sie über Kopfhörer. Und ich habe lange, lange mit diesem Arzt gesprochen. Dann hat er mir gesagt, und jetzt zeige ich Ihnen das alles. Und er hat mich lange durch diese Neurologie geführt, durch die neurologische Abteilung. Und wir sind an einem Bett stehen geblieben. Da lag eine junge Frau. Und an diesem Bett waren, an diesem Metallstab, der über diesem Bett ging, waren Ballettschuhe aufgehängt und Bilder, Fotos von diesem Mädchen, wie sie noch nicht im Koma war. Und ich habe den Arzt gefragt, was dieses Mädchen für eine Geschichte hat. Und er hat mir diese Geschichte erzählt und hat mir gesagt, wissen Sie, wenn Eltern das verstehen, was sie machen wollen, sind es die Eltern dieser jungen Frau. Die hat Ballett studiert an der Wiener Staatsoper und ein außerordentlich musikalisches Mädchen gewesen, ein musisch außerordentlich interessiertes Mädchen. Und ich habe dann viele Wochen und viele Monate verstreichen lassen, weil ich wirklich Angst hatte vor diesem Moment. Und irgendwann musste es sein. Ich habe diesen Arzt angerufen und habe gesagt, sie waren so freundlich, mir ihre Hilfe anzubieten mit Eltern dieses Mädchens, Karin Anna Gieselbrecht, und würden sie mir diesen Kontakt herstellen zu den Eltern. Ja, das mache ich sofort. Eine halbe Stunde später habe ich ein SMS von der Mutter gehabt, wann und wo wir uns treffen können. Und dann kamen diese Eltern und wir saßen draußen. Und ich habe versucht, sehr ohne Emotionen und ohne, wenn ich das so sagen darf, Gefühligkeit zu erklären, was wir vorhaben. Und die Eltern haben mir zugehört und haben gesagt, unsere Zustimmung haben Sie, aber lassen Sie uns bitte unsere Tochter fragen. Und ich war etwas verwirrt über diese Frage. Ich sagte, ja bitte. Und sie hat gesagt, nein, nein, Sie sollen wissen, unsere Tochter versteht das. Sie weiß ganz genau, worum es geht. Und ich habe zu ihnen gesagt, fragen Sie, wann Sie wollen, wann Sie es für richtig halten. Ich habe keine Eile. Und ich bin von dort zum Bahnhof nach Salzburg gefahren. Und eineinhalb Stunden später hatte ich wieder ein SMS, wir freuen uns, unsere Tochter hat zugestimmt. Und dann fing allerdings ein wirklich, wirklich schwieriger Prozess an, der aber zu einem Ergebnis geführt hat, das vollkommen frei von Voyeurismus, vollkommen frei von irgendeiner sensationslüsternen Veranstaltung hatte. Das, was Castellucci dort gemacht hat, war eigentlich von der ersten bis zur letzten Note, und ich laufe jetzt Gefahr, ein bisschen vielleicht pathetisch zu sein, aber es war tatsächlich ein Gebet an die Schönheit und an die Würde des Menschen und an die Hoffnung. Und was dort passiert ist, ist sicher für jeden, der diese Veranstaltung besucht hat, vollkommen unvergesslich. Es war wirklich das Ergreifendste, was vorstellbar ist auf der Bühne. Und es ist etwas passiert, was ungeheuer war. Im ersten Akt ist die Bühne vollkommen frei, es war nur ein Mikrofon da, und auf einem ganz großen Screen, auf einer ganz großen Leinwand, wurde die Lebensgeschichte dieses Mädchens in ganz einfachen, ganz klaren Worten erzählt. Und ich habe ihnen gesagt, sie hat Ballett studiert, und irgendwann kommt ein Satz, ihr größter Traum ist es, einmal mit dem Choreografen John Neumeier zu arbeiten. Und es gab einen einzigen Tag, an dem die Eltern dieses Mädchen in einem sehr komplizierten Rollstuhl in den Aufführungsort gebracht haben. Wir wollen, dass unsere Tochter das sieht. Und an diesem Tag bekomme ich ein SMS. Ich habe gehört, es wird auch für so eine Rüdige geprobt. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich in die Probe komme? Ihr John Neumeier. Und das war ungeheuer, weil der wusste überhaupt nichts. Der wusste gar nichts von dieser Produktion. Er wusste nichts von diesem Mädchen. Er wusste überhaupt nichts. Und es war der einzige Tag, an dem dieses Mädchen im Saal war. Und der einzige Tag, an dem John Neumeier in die Probe gekommen ist. Und ich wusste in dem Moment ganz genau, dass das richtig ist. Es kann gar nichts falsch sein in dieser Produktion. Auch dieser Blick, den wir auf diese Werke richten, der verändert sich auch. Der ist einer ständigen Mutation unterzogen. Und es gibt ich habe diesen Satz auch immer wieder verwendet, weil er so wunderbar ist, vieles, fast alles, was wir sehen, was wir hören, hat mit der Aktivierung unseres Gedächtnisses zu tun. Wir erinnern uns. Also unsere Erinnerung wird ständig aktiviert. Das haben wir schon mal so gehört, das haben wir schon mal so gehört. Das ist in dieser Konstellation erlebbar. Und es gibt einen wunderbaren Satz von Paul Valéry. Der heißt, das Gedächtnis erwartet die Intervention des Gegenwärtigen. Und das Gegenwärtige ist nichts Zeitgeistiges, es ist nichts Modisches. Das Gegenwärtige ist das, was uns zur Verfügung steht. Eine Intervention ist keine Kriegserklärung, ist kein vulgärer Eingriff in etwas, sondern es ist eigentlich ein sehr behutsamer Vorgang. Und das Erwarten ist auch kein Generalbefehl. Also das Gedächtnis erwartet die Intervention des Gegenwärtigen. Schöner kann man diesen Vorgang nicht ausdrücken, der eigentlich unsere Aufgabe ist. Ich meine, es verändert sich alles. Wenn wir heute Salome aufführen, der Kopf des Johanna an, auf einem Tablett, hat sich spätestens seit Isis, seit diesen Vorgängen, vollkommen verändert. Was heißt das? Was heißt das, ein abgeschlagener Kopf auf einem Teller? Wo geht unser Blick hin? Wir können uns doch von dem nicht lösen. Wir können ja nicht so tun, als würden wir in einer vollkommen anderen Welt leben. Wir leben in dieser Welt und wir haben nichts anderes. Und das ist das, wo unsere Untersuchung anfangen muss. Nochmal, ohne Zeitgeistigkeit, ohne dummen modischen Attitüden zu folgen, ohne irgendwelchen Primärreizen zu folgen. Es ist wirklich möglich, da eine tiefe Untersuchung vorzunehmen, eine tiefe Reflexion vorzunehmen. Und das haben wir im Fall Orpheus und Eurydike getan. Und ich weiß, dass es das Wichtigste war, was ich hier gemacht habe. Und ich vermute, und das sage ich nicht ohne eine gewisse Resignation, dass es wahrscheinlich wenig Wichtigeres geben wird in meinem Leben als diese Produktion.
Herr Hinterhäuser, Sie sind Pianist, wir haben es schon angesprochen, Sie sind eigentlich von Hause aus Pianist. Mir hat jemand erzählt, der Sie von früher kennt, der Markus wollte immer Klavier spielen. Ja? Mhm. Und trotzdem haben Sie doch jetzt wahrscheinlich gar keine Zeit mehr, um zu üben. Ja, so. Sie treten zwar gelegentlich noch als Begleiter auf, aber mehr ist nicht mehr drin, oder? Vermissen Sie das nicht?
Stimmt nicht ganz. Stimmt nicht. Ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Und die Frage des Begleiters, die muss ich auch ein bisschen relativieren. Ich habe tatsächlich ziemlich viel gespielt seit Juni letzten Jahres. Nun kann man die Winterreise spielen durchaus als Begleitung sehen, aber ich sehe es nicht ganz als Begleitung. Ja, Winterreise ist eine ordentliche Partitur, die auch bewältigt werden will. Und ich habe sehr häufig große Abende mit Patricia Kopaczynska hergegeben, Geigerin. Ich habe das eine oder andere Mal Solo gespielt. Ich habe erstaunlich viel gespielt, für meine Verhältnisse sowieso. Und paradoxerweise in dem Lebensabschnitt, den ich gerade sozusagen für mich zu bewältigen versuche, so viel wie selten zuvor. Auch das hat mit einer Produktion der Wiener Festwochen zu tun, nämlich mit der Winterreise in einer Art Inszenierung, in einer Interpretation von William Kentridge.
Und das war ein Trio eigentlich, ne?
Eigentlich ein Trio. Das ist ein ganz großer südafrikanischer Künstler, William Kentridge. Und der hat zu den 24 Liedern der Winterreise 24 gezeichnete Filme produziert. Dann ist der Kentridge jemand, der mit diesen gezeichneten Filmen wirklich weltberühmt geworden ist. Es ist eine außerordentlich interessante südafrikanische Familie, die ihre Wurzeln im Baltischen hat. Und im Baltikum gab es lange vor dem Nationalsozialismus die jüdische Pogrome. Und es sind sehr viele Familien von dort nach Südafrika gegangen, unter anderem auch die Familie Kentrowitsch, so heißt er nämlich, die dann Kentridge geworden ist. Der Vater ist einer der berühmtesten Anwälte Südafrikas gewesen, hat große Anti-Apartheids-Prozesse geführt. Und Kentridge ist auch wirklich ein sehr politischer Künstler. Also seine ganze Familiengeschichte ist durchdrungen von Politik. Aber er ist ein politischer Künstler, ohne mit Brachialmethoden auf Dinge aufmerksam zu machen. Also er hat sich mit dieser Winterreise auseinandergesetzt und wir haben sehr, sehr viel daran gearbeitet. Und es ist, wie Sie eben gesagt haben, auch als Trio konzipiert. Es ist eine Winterreise für Sänger, Pianist und Filmprojektor. Also es ist ein Dialog, der entsteht zwischen der Welt William Kentridges, dieser auch sehr politischen Welt, und die Art, wie man die Winterreise auch, nicht nur, aber wie man sie auch lesen kann, unter anderem auch als ein Produkt der Metternich-Zeit, einer Zeit eines politischen Überwachungssystems, mit dem auch ein Franz Schubert umzugehen hatte. Und wenn man die Winterreise analysiert und wenn man sie interpretiert, kann man, muss nicht, aber man kann auch auf diesen Aspekt kommen, der sehr interessant ist und sehr bereichernd ist für die Rezeption der Winterreise. Und das haben wir in Wien herausgebracht bei den letzten Festwochen. Und das ist ein solcher Riesenerfolg geworden, dass wir das jetzt in den nächsten 1,5 Jahren und im letzten halben Jahr eigentlich auf der ganzen Welt spielen. Also von Sydney über San Francisco und Paris und Seoul und Singapur und Barcelona. Also alle wollen das irgendwie sehen, alle wollen das hören. Und das ist auch richtig, dass man das hören will und sehen will, weil es ist wirklich ziemlich sehr gut.
Das zeigt ja auch, dass sich die Sparten so ein bisschen auflösen. Es gab noch ein anderes Projekt, auch wieder Schubert, Die schöne Millerin.
Ja, das ist
dramatisiert von Christoph Marthaler.
Das ist länger her. Das haben wir in Zürich gemacht, im Schauspielhaus. Das war 2001, 2002 und das war auch ein wirklich europäischer Erfolg. Ich glaube, wir haben das über 100 Mal gespielt, Die schöne Millerin. Und damit hat sich in dem Fall Christoph Marthaler auseinandergesetzt. Das ist ganz witzig, weil Marthaler und Kentridge waren beide in Paris und haben bei dem gleichen Lehrer Schauspiel studiert. Ein Clown, bei dem sie studiert haben. Es ist ganz komisch, ich wusste das nicht. Ich habe das erst später erfahren. Irgendwie habe ich irgendwas wahrscheinlich da gespürt bei Kentridge. Es ist vollkommen anders als Marthaler, aber es hat auch einen wirklich ungeheuer feinen Humor, auch in dieser Traurigkeit der Winterreise, genauso wie der feine Humor von Marthaler in der Traurigkeit der schönen Müllerin. Man weiß gar nicht, ob man lachen soll oder weinen soll. Im Grunde genommen ist man vollkommen hilflos dieser immensen Melancholie gegenüber. Aber es gibt auch in der Traurigkeit gibt es so etwas, was auch einen nicht ganz unkomischen Aspekt hat manchmal. Und diese Sache mit Marthaler war allerdings eine richtige große Theaterproduktion. Da war nicht nur ein Müller, da waren acht oder neun Müllers und nicht nur eine Müllerin, da waren mehrere Müllerinnen und die Leute sind reihenweise umgefallen, eingeschlafen. Wir haben unentwegt gesungen. Ich habe auch gesungen, ich bin am Bühnenrand gestanden, habe den peinlichsten Vorgang meines Lebens gehabt, dass ich ein Lied aus der schönen Müllerin gesungen habe, aber mit vollkommener Hilflosigkeit. Aber genau das wurde verlangt. Und das ist ein ganz großer, verrückter Abend gewesen. Der Kentridge-Abend ist auch groß, aber weniger verrückt. Aber insgesamt, auch das ist so eine Geschichte, die wirklich sehr animierend ist, dass man diese Zyklen zum Beispiel von Schubert, also bei der Müllerin ist es vielleicht noch schwieriger, weil die Müllerin viel biedermeierlicher daherkommt als die Winterreise. Diese endlosen Strophenlieder, dieses manchmal auch etwas putzige, biedermeierliche Ambiente, in dem sich die schöne Müllerin bewegt. Und trotzdem, in letzter Konsequenz, ist die schöne Müllerin noch viel, viel trauriger als die Winterreise. Schöne Müllerin ist ein Zyklus, in dem es wirklich um Suizid geht. In der Winterreise kann man immer noch am Ende, das ist irrsinniger, dass die Winterreise mit einer Frage aufhört. Es ist da jemand, der Leiermann, ist der Ausgestoßenste der Gesellschaft überhaupt. Keiner will ihn hören, keiner sieht ihn an und die Hunde knurren um den alten Mann. Also das ist völlige Einsamkeit. Aber trotzdem, es ist noch immer noch ein Mensch da, den man fragen kann. Und damit hört die Winterreise auf. Wunderlicher Alter, willst du mit mir gehen? Willst du deinen Liedern meine Leier drehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? Entschuldigung. Also da ist noch irgendetwas möglich. In der Müllerin ist gar nichts mehr möglich. Aber diese Hoffnungslosigkeit, diese unendliche Traurigkeit, nochmal, die hat, wenn man sie theatralisch sieht und wenn man sie in einer Form von Inszenierung sieht, die öffnet plötzlich auch Aspekte, die in der ganzen Schubert-Rezeption ungeheuer gewinnend sein können und animierend und auch vital sein können.
Solche Produktionen, können Sie sich die auch in Salzburg vorstellen?
Ja, absolut. Aber das wäre geradezu ideal für Salzburg. Aber man kann das auch nicht forcieren. Also man muss schon sehr genau wissen, wann und mit wem und warum und mit welchen Mitteln man das macht. Das ist etwas, was ich definitiv nicht beherrsche, so eine Form von Spekulation zu betreiben. Mit Martha das funktioniert, mit Kentridge hat funktioniert. Vielleicht wird sich irgendwas ergeben in Salzburg. Aber das erscheint noch nicht am Horizont.
Herr Hinterhäuser, was bedeutet für Sie Musik? Sie sind ja umfassend gebildet, Sie sind interessiert an Malerei, an Literatur. Ist die Musik doch die höchste Kunst, wie es die Romantiker ja auch glaubten?
Es gibt von einem Schriftsteller, den ich sehr liebe und verehre, Robert Walser, einen schönen Satz: Wenn ich keine Musik höre, fehlt mir etwas. Aber wenn ich Musik höre, fehlt mir erst recht etwas. Der ist sehr tief, der Satz. Der beschreibt nämlich den ganzen Sehnsuchtsort der Musik. Wenn ich keine Musik höre, fehlt mir etwas. Aber wenn ich Musik höre, fehlt mir erst recht etwas. Also ich kann gar nicht darauf verzichten, weil in beiden Fällen entsteht etwas, was nicht lebbar ist. Also ich finde diesen Satz von Robert Walser mir sehr entsprechend. Ich weiß nicht, ob es die höchste Kunstform ist, wie Sie eben gesagt haben, die Musik, das wüsste ich nicht zu beantworten. Jedenfalls ist es das, was mich vital interessiert und was mich ergreift und was mich beschäftigt und nicht aufhören wird, mich zu beschäftigen. Ob ich jetzt selber spiele oder ob ich Menschen bitte zu spielen oder ob ich Konstellationen herstelle, in denen etwas entstehen kann. Es hat immer mit Musik zu tun. Auch Sprache hat mit Musik zu tun. Auch Schauspiel hat mit Musik zu tun. Das ist alles nicht voneinander zu trennen. Und ich habe für mich selber keine Möglichkeit, diese Dinge zu trennen. Das ist halt mein Leben. Und das ist ganz gut so. Das ist ein großes Privileg.
Jetzt müssen Sie uns zum Schluss noch verraten, warum Sie Leonard Cohen so verehren.
Warum ich Leonard Cohen
warum
so verehre?
Warum Sie ihn so verehren? Sie halten ihn, ich glaube, Sie haben mal gesagt, für einen der größten Künstler.
Absolut. Ja, also, was ich für einen größten Künstler halte. Grundsätzlich, also das hat angefangen in meiner Pubertät. Da ist man sehr empfänglich für eine Form von Weltschmerz und von so leichter Melancholie. Das war sehr förderlich, um gleichaltrige Mädchen kennenzulernen, diese Musik. Aber irgendwie bin ich hängen geblieben dran und der hat wirklich etwas zu sagen. Und jetzt habe ich ihn in den letzten Jahren, da wo er auf diese große 5 Jahre ist auf Tournee gewesen und ich habe ihn sehr, sehr oft gehört. Und ich war jedes Mal vollkommen, vollkommen begeistert davon. Es hat eine Frage, die mich sehr interessiert, die Frage der Aura. Jemand betritt eine Bühne und was passiert dann? Die Frage des Wortes, der Texte. Diese Stimme, die natürlich unfassbar ist, man kann ja in der Stimme auch verfallen, also ob es jetzt in der Oper ist oder in einem Genre, das Leonard Cohen vertritt, es gibt eine Form von Abhängigkeit von Stimmen. Und dann, schlussendlich gibt es etwas, was mir sehr gefällt. Sie haben vorhin gesagt, ich arbeite auch viel als Begleiter. Also die Kunstform des Liedes ist etwas, was mich überhaupt nicht loslässt. Also diese Verbindung von Sprache und Musik und Musik und Sprache, die Möglichkeit, dass man in einer Form, die 3,5 Minuten, 4, 5 Minuten erfordert, die ganze Welt formulieren kann. Alles, absolut alles. Und dieses Wunder, dass es Lieder gibt, die man auf der ganzen Welt kennt. Jeder kennt die. Ob es am Nordpol ist oder in Südamerika oder in Indonesien oder bei uns. Jeder kennt eine Stimme, jeder kennt ein bestimmtes Lied. Und das ist eine unfassbare Fähigkeit, das ist ein solches Geschenk, so etwas zu können, diese Fähigkeit zu haben, eine Melodie zu schreiben, diese Fähigkeit zu schreiben, einen Text zu schreiben, diese Fähigkeit, das zu verbinden und diese Form nicht zu verlassen. Es ist ganz großartig und das ist natürlich bei Schubert großartig, bei Schumann großartig, bei Gustav Mahler großartig und. Und das ist auch bei jemand wie Leonard Cohen großartig.
Aber es ist gefährdet, das Kunstlied.
Naja, das Kunstlied, ich meine, wahrscheinlich ist, also ich sitze sehr angreifbar, was ich sage, wahrscheinlich ist das Kunstlied heute Leonard Cohen. Weil ein Lied funktioniert nicht über den Kopf, ein Lied funktioniert übers Herz und zwar unmittelbar. Das dringt unmittelbar ein, da braucht es keine Ouvertüre, die sozusagen das Gehirn anstrengt. Ja? Die Frage des Liedes, sagen wir in der musikalischen Moderne, die ist sehr berechtigt und ich finde manche Lieder, die zum Beispiel Wolfgang Riem geschrieben hat, ganz großartig. Aber das Lied an sich hat sich woanders hin verlagert. Ich meine, es war wahrscheinlich in der Schubertzeit eine sehr viel unmittelbarere und leichter zu fassen und weniger artifizielle Angelegenheit, als es heute wahrgenommen wird, auch im Konzert. Ich meine, wenn man sich vorstellt, der arme Schubert ist 31 oder was geworden, er hat ungefähr 600 Lieder geschrieben, er hat unzählige Quartette, Quintette, Trios, Klaviersonaten, Oratorien, Messen, Opern, was weiß ich, vierhändige Musik, was der alles geschrieben hat, der ist 31 geworden. Also der hat wahrscheinlich ein Lied nach dem anderen geschrieben und dann hat er sich irgendwie einen Doppelliter Wein bestellt, eine Kutsche bestiegen, ist zu seinen Freunden gefahren und die haben das so Prima Vista gesungen, gespielt und haben gelacht und geweint dazu. Das war kein so artifizieller Vorgang, wie er heute ist, der unglaublich inszeniert ist, auch in der Konzertform inszeniert ist. Also die haben wirklich gelebt damit. Und ich glaube, heute lebt man mit anderen Liedern. Und das ist jetzt gar keine Wertung, die ich vornehme. Aber man lebt wirklich mit anderen Liedern. Und ich gebe schon zu, dass ich wirklich auch mit den Liedern, die Leonard Cohen mir zur Verfügung stellt, mit denen kann ich leben. Und die bedeuten mir sehr viel.
Sagt der designierte Intendant der Salzburger Festspiele. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hinterhäuser.
Danke sehr. Danke.